Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und neben mir sitzt
Florian Zapp.
Florian, was machen wir heute?
Wir sprechen heute mit einem Gast, der sich gleich vorstellt, über das Thema Five Dysfunctions of a Team. Hat vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere schon mal gehört. Wir wollen uns einmal ein bisschen das Modell angucken, das ist aber der kleinere Teil. Und dann nimmt uns Tim gleich mit, wie er dieses Modell genutzt hat, um damit einen teamübergreifenden Reflexionsprozess, Zusammenarbeitsprozess zu gestalten.
Genau, und da freuen wir uns schon drauf. Tim, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, ich bin Tim Dellers. Ich wohne in Haltern am See, ein sehr schöner Ort, und bin ursprünglich mit einem Informatikstudium gestartet, dann als Programmierer angefangen, dann bin ich in die Leitungsposition als Teamleiter gegangen und später mit der agilen Transformation bin ich dann Scrum Master geworden.
Genau, Tim und ich haben mal zusammen gearbeitet in einem Unternehmen, wo ich als Freelancer mit reingenommen wurde. Daher kennen wir uns. Und kleiner Fun Fact, Tim, du kannst irgendwie, hast so eine ganz besondere Art zu singen, ne? Da wurdest du mal gefragt und wurdest in eine Band eingeladen. Das dürfen wir ja, glaube ich, mal verraten. Das fand ich ja echt erstaunlich.
Ja, Black Metal ist das. Also da ist ja eher nicht Gesang angesagt, sondern Gekreische, ne? Oder Gegraule. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber die Band hat sich leider mit Corona aufgelöst. Und ja, ich bin jetzt auch am anderen Ort. Vielleicht kommt da noch mal was, aber momentan nicht.
Genau, die Stimme ist sehr sanft gerade und wir werden das jetzt auch nicht vorführen hier.
Ja, Tim, nimm uns doch vielleicht mal mit, bevor du uns dann gleich das Modell mal kurz vorstellst, aber so die Rahmung, die Einleitung, wie kam es überhaupt, dass ihr euch auf die Suche gemacht habt und dann letztlich für dieses Modell entschieden habt, um damit ja in einer Organisation mit mehreren Teams zu arbeiten?
Okay, ja, anfangs habe ich bei einer Firma gearbeitet, wo die Zusammenarbeit der Scrum Master untereinander so ein bisschen, ich sag mal, nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Dort haben wir im Prinzip einen Weg gesucht, wie wir zusammenarbeiten können, ne, oder wie wir besser zusammenarbeiten können. Und wir predigen ja als Scrum Master den Teams immer, dass die Pair-Programming machen soll oder Mob-Programming und dass sie sich zusammentun sollen. Und wir haben uns gedacht, okay, wieso machen wir das eigentlich nicht? Dann haben wir überlegt, was kann man denn Sinnvolles machen, und haben versucht herauszufinden, wie können wir denn teamübergreifend arbeiten, sodass wir am Ende eine positive Wirkung für alle Teams erzeugen und gleichzeitig auch als Scrum Master Team vielleicht noch ein bisschen näher zusammenwachsen. Da haben wir uns verschiedene Modelle angeguckt, ne? Also da gab es den Loop Approach oder das jedes Team ist anders, ne? Da gibt es ja viele Modelle, die man da machen kann, oder Scrum Mastery oder so. Und wir haben dann am Ende gesagt, okay, bei dem Problemfeld, was wir hier sehen, ist wahrscheinlich das Five Dysfunctions of a Team von Patrick Lencioni gut geeignet und haben uns gedacht, okay, wie können wir das einbauen? Ja, und dann fing die Zusammenarbeit an.
Ja, sehr schön. Die aufmerksame Hörer unseres Podcasts haben jetzt vielleicht bei Jedes Team ist anders gedacht, woher kenne ich das? Die beiden Autoren haben auch mal eine Folge hier beigesteuert. Insofern, ich denke immer noch gerne an diese coolen Illustrationen in dem Buch. Hast du das Buch mal dir angeschaut?
Ja, sicher. Das habe ich gelesen und finde es auch ganz interessant. War für uns, aber für unsere Teams jetzt gar nicht das Richtige, ne? Aber es ist bestimmt spannend, auch damit mal übergreifend zu arbeiten.
Du hast gerade gesagt, der Wunsch der Zusammenarbeit der Scrum Master war so das Ziel. Sagst du gleich noch was dazu, was der Wunsch war und was es dann ist, bevor wir jetzt mal ganz kurz Five Dysfunctions vorstellen?
Prinzipiell gab es ein Problem, ne? Was ich öfter schon mal beobachtet habe, ist, dass die Scrum Master häufig so ihr eigenes Süppchen kochen. Ne? Da sind sie nicht häufig anders als die Entwickler, die wir so betreuen, ne? Dass die ganz gerne irgendwie am Code rumspielen und irgendwann dann releasen und dann merkt man, Mensch, das Produkt passt überhaupt nicht zusammen. Da hat wieder Frontend nicht mit Backend gesprochen. Und so, finde ich, ist es häufig auch mit Führungspositionen. Ne? Sowohl im Management als auch bei den Scrum Mastern sehe ich das häufig. Und wir haben uns gedacht, Mensch, wenn wir was zusammen machen wollen, wo wirklich auch ein Konzept dahinter steckt, wo man am Ende auch sagen kann, ne, das ist was, was wir messen können über die Teams hinaus. Dann haben wir was geschaffen, wo wir zusammengearbeitet haben. Und gerade dieser Teamfaktor dabei, den finde ich ganz wichtig, ne? Denn ich finde, man hat immer so ein primäres Team und das sollte eigentlich so eine Scrum Master Runde sein oder so ein Führungszirkel, sag ich mal. Ne? Da muss das halt auch funktionieren mit der Zusammenarbeit. Und darum geht's ja auch in diesem Lencioni-Modell. Und witzigerweise wird das Lencioni-Modell gerne bei Teams angewendet, die zusammenarbeiten sollen. Aber natürlich, wenn man das lehrt und wenn man drüber spricht und das Vokabular benutzt, dann lernt man auch selber was darüber. Ne? Das war so die Idee.
Okay, ja. Prima. Dann genau, schauen wir uns jetzt erstmal an, was ist denn das überhaupt, dieses Five Dysfunctions? Mal ganz kurzer Abriss, ist ein etwas dickeres Buch, das es zu kaufen gibt im Buchhandel. Und dann steigen wir mal ein und schauen uns mal an, was wurde denn da mit den Teams gemacht? Ne? Tim, was ist das, okay. Die Five Dysfunctions? Oh Gott, ich wusste, dass es passiert.
Ja, schwierig auszusprechen, Five Dysfunctions of a Team. Deswegen haben wir es auch umbenannt in was noch Schwierigeres, nämlich Five Behaviors of a Cohesive Team. Denn dass der Lencioni, der wollte natürlich sein Produkt verkaufen und das dann negativ zu framen, das bringt mehr Klicks und mehr Aufmerksamkeit. Und ja, man kann das Ganze aber natürlich auch umdrehen, das ist genauso wirksam. Dieses Modell ist aufgebaut mit dem Schaubild einer Pyramide und besteht aus 5 Ebenen. Und die Idee ist, dass die Ebenen, ne, wie bei einer Pyramide, aufeinander aufbauen. Und diese Ebenen heißen von unten nach oben Mangel von Vertrauen, Angst vor Konflikt, fehlendes Commitment, Mangel an Verantwortlichkeit und geringe Ergebnisorientierung. Und das sind halt ganz, das ist ein breites Feld, sag ich mal. Und da ist es natürlich auch wichtig vorzustellen, was diese einzelnen Ebenen sind. Denn eigentlich möchtest du, dass das Team dieses Vokabular begreift und was dahinter steckt, damit sie überhaupt darüber sprechen können, ne, was im Team für Probleme auftauchen. Wichtig bei diesem ganzen Modell zu sagen ist noch, es geht dabei um Teamwork. Das heißt, im Modell selber ist auch beschrieben, dass es nicht überall das Richtige ist. Ne? Das heißt, wenn man kein wirkliches Team hat, wenn man nur eine lose Gruppe von Leuten ist, dann wird es möglicherweise nicht funktionieren. Und auch wenn die Mitglieder dieses Teams nicht wirklich bereit sind, überhaupt emotional sich zu involvieren mit den anderen Teammitgliedern. Das sieht man ja häufig auch, ne? Das ist so in top-down geführten Strukturen, ja, dass da die einzelnen Programmierer beispielsweise einfach nur ihr Ding machen und ihre Anforderungen reinbekommen und dann was runterprogrammieren, das wieder abgeben. Das funktioniert natürlich nicht im Teamwork. Man ist hier gezwungen, mit bei diesem Modell tatsächlich auch was von sich preiszugeben. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre einfach mal die verschiedenen Ebenen.
Gerne.
Also die 5 Ebenen dieses Modells sind der Mangel an Vertrauen, die Angst vor Konflikten, das fehlende Commitment im Team und der Mangel an Verantwortlichkeit oder Accountability. Und ganz obendrauf, die Spitze des Eisbergs, ist quasi die geringe Ergebnisorientierung. Ich fange mal unten an, das zu erklären. Diese Ebenen bauen aufeinander auf und der Mangel an Vertrauen ist quasi der Punkt, wo das Team sich nicht öffnet, ne, und sich nicht verletzlich zeigen möchte. Das heißt, man möchte immer klug sein und immer das Richtige sagen, man möchte aber keine Idee in den Raum werfen, die dann von jemand anderem abgelehnt wird oder sowas. Ne, man hat einfach nicht diese Verletzlichkeit und möchte gerne sich schützen im Endeffekt, weil man eben nicht das Vertrauen hat, dass man in einer sicheren Umgebung ist. Ne, das ist das Stichwort der
psychologischen Sicherheit.
Danke, Florian. Das ist genau das Stichwort der psychologischen Sicherheit, die da geschaffen werden muss. Das ist tatsächlich die Basis für die Teamarbeit. Und dieses Vertrauen auf der untersten Ebene ist auch die Basis für die zweite Ebene. Das ist die Konfliktfähigkeit, wie wir es in dem positiv formulierten Modell nennen. Das heißt, bei der Konfliktfähigkeit geht es darum, dass die besten Ideen auf den Tisch kommen, ne, damit sich niemand zurückhalten muss und tatsächlich das Beste aus den Entscheidungen rausgeholt werden kann. Ja, die dritte Ebene ist das Commitment. Das kennt man auch als Engagement, ne? Also die Teammitglieder sollen sich einbringen, sie sollen proaktiv sein. Sie sollen aber vor allen Dingen auch die Entscheidungen, die sie auf der zweiten Ebene nun erstritten haben, unterstützen. Und zwar auch, wenn sie anfangs eben nicht dieser Idee waren, die da am Ende rausgekommen ist. Ne? Das Commitment hat auch ein bisschen was mit Verbindlichkeit zu tun. Und so kommen wir nämlich dann auch auf die vierte Ebene. Wenn wir ein Commitment gegeben haben im Team, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns tatsächlich dran halten. Um das zu tun, ist es notwendig, dass man sich gegenseitig darauf anspricht, wenn etwas halt nicht geklappt hat. Ne? Denn es gibt immer irgendwo Ausfälle und irgendwas klappt nicht. Und wenn man da nicht drauf angesprochen wird, dann schleicht sich halt wieder ein, dass irgendwas nicht so gemacht wird, wie es committed war. Und dann funktioniert das ganze System nicht. Haben wir das nun geschafft, sind wir nun auf der vierten Ebene soweit mit dem Team komplett, dann haben wir schon ein ziemlich schlagkräftiges Team, was gut zusammenarbeiten kann. Aber ja, es reicht halt nicht, nur am gleichen Seil zu ziehen, sondern wir müssen auch in dieselbe Richtung ziehen. Und da geht's dann in die Stufe 5, die Resultate. Das heißt, wir müssen nicht nur gucken, dass wir gut zusammenarbeiten, sondern auch, dass wir das Richtige tun. Na, das heißt, dass wir die Sachen, die Richtung uns überlegen, in die wir wollen, dass wir dies auch messen, dass wir das nachweisen können. Und darum geht's in diesem fünften Teil. Diese fünf Ebenen passen, finde ich, auch ganz gut zu den Werten von Scrum. Ne, Trust gehört zum Thema Openness, was im Endeffekt diese Verletzlichkeit darstellt. Ne, wir wollen uns öffnen der Gruppe gegenüber. Dann die Ebene Konflikt ist halt so das, was ich mit Respect dann sehen würde. Man muss halt respektieren, dass andere Leute eine andere Meinung haben und dass es ganz normal ist, ne, und dass wir uns da halt einigen müssen irgendwo. Dann Commitment ist klar, der Scrum-Wert Commitment, den gibt es direkt auch so. Auf der Accountability-Ebene würde ich den Mut verordnen, denn das ist so der Punkt, wo man tatsächlich jemanden darauf ansprechen muss, dass er was falsch gemacht hat. Und das ist dann doch eher persönlicher, als wenn man über Ideen streitet. Von daher hätte ich da den Mut verordnet. Und ganz oben bei den Results sehe ich halt den Fokus, den Scrum proklamiert. Ne? Bei Fokus geht es ja nicht nur um Zeitoptimierung, sondern auch um auf das Richtige zu fokussieren. Und das ist eben diese Results-Ebene.
Vielen Dank. Ich finde, dass wir kommen gleich, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, auch was kann man daran kritisieren, aber erstmal, wenn man das so hört, leuchtet einem irgendwie ein und man hat das Gefühl, es beschreibt vieles, was man kennt, so im Alltag, wenn es mal nicht so gut läuft.
Genau, und weil du gesagt hast, wie so eine Pyramide, das baut aufeinander auf. Nur damit es nochmal klarer wird, habe ich die Stufe 1 nicht, wird die Stufe 2 auch nicht funktionieren. Mhm.
Genau, und diese Verständlichkeit des Modells, die ist auch, finde ich, die große Stärke. Mhm. Ne? Also das wurde mir des Öfteren in den Teams auch wieder gespiegelt, dass diese klaren Worte und dieses Aufbauen aufeinander und das Verstehen der einzelnen Elemente ganz wichtig ist, damit die Jungs und Mädels im Endeffekt sehen, ne, was läuft denn auch bei uns schief? Ne? Wieso sprechen wir uns zum Beispiel nicht auf die Fehler an, auch wenn wir uns irgendwo drauf committed haben?
Als ich mich damit beschäftigt habe, hat es mir, wie gesagt, auch sofort eingeleuchtet. Trotzdem würde ich gerne so auf so 2, 3 Kritikpunkte eingehen, die ich so an unterschiedlichen Stellen gefunden habe, die mir schon mal eingeleuchtet haben. Und das eine, das stört mich persönlich jetzt gar nicht so, aber habe ich öfters gefunden, war, dass dieses Modell, also jetzt nicht abgeleitet von empirischen Untersuchungen im Sinne von Befragungen oder so, dass man herausgefunden hat, ne, Vertrauen ist irgendwie das Wichtigste und es baut aufeinander auf, sondern das war sozusagen das Gefühl oder die konkrete Beobachtung des Autors und der hat das so geschrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie mit Studien belegen könnte. Also ich habe diesen Vorwurf mal so als empiriefrei gelesen. Ich finde das nicht schlimm, weil auch wie du es einsetzt, wenn man damit einen Reflexionsprozess starten will, ist letztlich das ist ja egal, aber manche nutzen das so als, na, so wie so eine Art Diagnosemanual und da, man kann jetzt nicht daraus ableiten, dass das auf jeden Fall so ist. Das war so dieser eine Punkt.
Genau, das ist ja unser kleiner Karlauer hier, genau. Punkt 1 bis 10 und wir lösen das Problem. Genau, da gibt es natürlich ganz viel Buchwerk, ja, genau diese Problemlösungsbücher. Aber auf der anderen Seite steht natürlich immer, wenn wir sowas vorziehen, es ist doch immer eine Möglichkeit auch, sprachfähig zu werden. Ne? Das benutzen wir auch gerne mal hier. Wir haben was und dann können wir darüber sprechen. Und dann können wir ja mal sehen, was wir draus machen. Wir müssen uns ja nicht sklavisch an Punkt 1 bis 10 halten, aber wir können darüber sprechen.
Absolut. Und das, Tim, habe ich verstanden, war ja auch bei euch so ein wichtiger Punkt, ne, dass man sozusagen erstmal eine gemeinsame Sprache braucht, um dann über Dinge reden zu können.
Ich meine, wer den Lencioni kennt, der weiß, dass die anderen Modelle von denen ähnlich aufgebaut sind. Das heißt, er überlegt sich irgendwas, schreibt ein Buch darüber und an den Verkaufszahlen kann man am Ende ablesen, wie gut das Modell angenommen wird.
Wie gut, ne? Das Modell war. Und da wir gerade eine Podcast-Folge drüber aufnehmen, scheint es so erfolglos nicht gewesen zu sein.
Das bin ich ein guter Indikator.
Das ist auf jeden Fall sein erfolgreichstes Modell, ne? Und vielleicht wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es sofort einleuchtet. Wenn ich mir die anderen Modelle angucke, die er so geschrieben hat, die sind dann deutlich schwerer zu erklären, ne, oder beleuchten irgendwie ganz komische Felder und die funktionieren auch irgendwie auf ihre Art und Weise, aber es geht immer eher über, also nicht über die Wissenschaft, sag ich mal, sondern eher über Erkennen und Ausprobieren. Ja. Und der Lencioni, das ist ja auch so ein religiöser Typ, ne, der geht ja auch in die Kirche und erzählt auch ganz viel über so Glauben und was man aus der Bibel lernen kann. Und man kann natürlich was draus lernen, aber ja, die Empirie ist an der Stelle natürlich nicht gegeben.
Der zweite Kritikpunkt, der eher mir eingeleuchtet hat, ist, dass es im Wesentlichen ja Symptome beschreibt, was nicht gut funktioniert und es aber nicht die Ursachen dazu beschreibt. Also wir erleben das als Schwierigkeit, aber das ist ja nicht das Problem, also was das Team hat, sondern das Team hat irgendein Problem, das sich darin äußert, dass sie zum Beispiel Konflikte vermeiden. Und diese Ebene, die sollte man auf jeden Fall noch mitgehen, zu sagen, das sind vielleicht Dinge, die man häufig sieht, aber dafür gibt es irgendwie eine Ursache, die dann im Konkreten herausgefunden werden muss. Ja, ich weiß klar, nicht, wie das so. Wie das bei deiner Arbeit so war, Tim.
Ja, das ist natürlich so, ne? Es gibt Gründe, warum das Team sich nicht vertraut oder nicht konfliktfähig ist, und die liegen normalerweise nicht im Team. Deswegen war es auch eine spannende Idee, das eben über mehrere Teams zu machen, denn die Idee war, dass wir so erkennen können, ob ähnliche Probleme in verschiedenen Teams vorliegen und es somit wahrscheinlich ein strukturelles Problem in der Organisation sein könnte, ne? Man muss dazu sagen, wo du gerade bei Symptombehandlung bist, dass ich dieses Modell auch gar gerne anwende, wenn ich merke, Scrum funktioniert nicht. Ne? Denn im Scrum Guide steht zum Beispiel auch drin, dass das Scrum Guide ein Cohesive Team voraussetzt. Das wird nicht weiter erklärt, aber ne, ich lese das so mit dem Wissen, dass es hier um Teamkohäsion geht, dass wir tatsächlich auch ein Team brauchen, was bereits gut zusammenarbeiten kann. Das heißt, was sich gegenseitig vertraut, sich respektiert und ne, Commitment geben kann, Accountability leben kann und auch auf die richtigen Results gucken kann. Deswegen finde ich es ganz interessant, dieses Modell einzusetzen, gerade wenn man in Firmen unterwegs ist, wo alle sagen, Scrum funktioniert nicht, denn möglicherweise liegt es daran, dass das Teamwork nicht funktioniert.
Mhm. Und da hast du auch eben schon so den aus meiner Sicht, das muss ich ja immer bringen als Systemiker, den größten Kritikpunkt angesprochen, nämlich dass es sozusagen die Ebene des Teams betrachtet, ohne anzuerkennen, dass das Team natürlich als Teil einer Organisation eingebettet ist in das soziale System der Organisation und Formalität und Informalität sehr stark handlungsleitend wirkt und man jetzt dann lange im Team diskutieren kann, warum committen wir uns nicht oder warum haben wir eine geringe Ergebnisorientierung und häufig man dann zu dem Punkt kommt, weil es in dieser Organisation sich irgendwie lohnt, ja, aber nicht, weil die einzelnen Teammitglieder oder weil wir als Team jetzt irgendwie nicht richtig funktionieren oder es nicht verstanden haben. Aber auch das darf man ja, also diese Erkenntnis darf man ja haben, wenn man dann in der Lage ist, so wie du das gerade geschildert hast, zu sagen, dann diese Ebene auch, das eine Ebene höher zu tragen.
Ja.
Ja, oder daran arbeiten, ne? Also wie würde man das in der Psychologie machen, hab ich mal gehört, entweder akzeptieren wir das Problem so oder man arbeitet dran. Ne? Also das kannst du wählen. Und genau. Tja, wähl das als Team. Kannst ja abstimmen. Und dann ist es halt so. Kann man auch ein Team dann in Ruhe lassen, wenn sie sagen, nö, ist okay für uns. Müsst ihr nicht dran rumschrauben.
Mhm. Ja, es gab auch noch eine Hidden Agenda quasi in unserem Einsatz dieses Modells. Denn wir hatten dort ein Führungsteam, bei dem wir auch nicht das Gefühl hatten, dass die wirklich als kohäsives Team zusammenarbeiten. Und die Idee war natürlich zu sagen, hey, Leute, guckt mal, wir haben mit den ganzen Teams jetzt dieses Modell ausprobiert und die Teams sind begeistert. Und wir wollten euch das auch mal anbieten in eurem Führungskreis. Das war natürlich die Hidden Agenda, wurde auch vorgestellt, aber tatsächlich wurde es nicht angenommen.
Ich will gleich auf jeden Fall mehr darüber erfahren, wie ihr da sonst noch in die Anwendung gekommen seid. Noch ein Punkt, das ist so bei diesem Thema Konflikte am deutlichsten, aber gilt auch insgesamt, ist, dass es natürlich alles, was man so erlebt in Teams und Organisationen, irgendwie so ein Kontinuum ist, auf dem man sich da bewegen kann und es nicht immer sozusagen in die eine Richtung nur gut ist und in die andere schlecht. Und so ist natürlich Angst vor Konflikt etwas, was hemmen kann. Wir hatten das mit Thorsten Kroth mal, Martin, dieses Thema der Pseudoharmonie, also dass man eben wichtige Dinge nicht anspricht. Es kann natürlich aber auch ins Gegenteil kippen. Also jeder kennt auch Teams, die an Konflikten, durch Konflikte nicht weiterkommen und wo das vielleicht eine wichtige Schutzfunktion ist, zu sagen, wir knallen uns hier auch nicht alles um die Ohren, sondern wir sind auch bei manchem Ärger, den wir jetzt haben oder wenn es irgendwie persönlich werden würde, halten wir uns zurück. Also auch bei diesen, also sozusagen, da muss man, finde ich, gut gucken, ist das was dem Team wirklich Probleme macht? Dann muss man da dran arbeiten, aber es ist nicht grundsätzlich immer besser, sehr konflikthaft unterwegs zu sein.
Ja, ich weiß nicht, also Konflikte sind natürlich an manchen Stellen auch nicht einfach durch das Drüberreden lösbar. Ne? An einigen Stellen wirst du dann natürlich auch personalrechtliche Schritte irgendwie in Anspruch ziehen müssen. Aber Tatsache ist, dass es für diese Five Dysfunctions-Geschichten natürlich auch noch ein zweites Buch gibt und ein drittes Buch. Ne? Was macht man dann, wenn man sowas festgestellt hat? Und Der Lencioni empfiehlt zum Beispiel ja, dass man eben dann drüber spricht, wie ein Konflikt ausgetragen werden muss, ne? Dass man darüber spricht, was okay ist für den Einzelnen, ne? Wie er selber auch angesprochen werden will in Konfliktfällen. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen tatsächlich dazu beitragen kann, dass solche Konflikte einfach besser gelöst werden können, auch wenn man sie nicht immer lösen kann.
Ja, super. Ja, nimm uns doch mal mit. Wie seid ihr jetzt? Ihr habt jetzt dieses Modell herausgefunden. Wir haben alle sofort gesagt, das ist was mit jedem spricht, der irgendwie in Teams unterwegs ist, wo man bei unserem berühmten Wort, was irgendwie anschlussfähig ist für jeden, der Teamkonstellationen auch schon erlebt hat. Wie habt ihr jetzt das genutzt, um dann diesen teamübergreifenden Prozess zu gestalten?
Genau, wir haben erstmal festgestellt, dass wir das gemeinsam machen wollen. Dann haben wir uns natürlich zusammengesetzt und versucht herauszufinden, wie können wir das denn jetzt unter die Leute bringen. Weil wir wollten es natürlich so machen, dass es auch in allen Teams gleich verabreicht wird, sage ich mal, damit wir nicht irgendwelche Ungenauigkeiten in den Resultaten haben, ne, sodass man es gar nicht erst vergleichen kann. Wir haben uns zuerst mal gesagt, dass das ganze Ding eine relativ persönliche Sache ist. Das heißt, dass die Ergebnisse in dem jeweiligen Team bleiben und dass wir den Teams klar machen, dass wir es nur als Scrum Master nutzen, um auf das System zu gucken und dass es ansonsten nicht nach draußen geht. Ne? Wie gesagt, Trust ist eine der Ebenen dieses Modells und da haben wir natürlich sicherzugehen, dass die Leute uns zumindest vertrauen können, wenn wir das durchführen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben einen Workshop gebaut. Wir sind nämlich eine verteilt arbeitende Firma. Das heißt, wir können nicht mal eben alle Teams quasi zusammenholen. Das wäre an der Stelle zu kompliziert gewesen. Das heißt, wir haben einen virtuellen Workshop dafür aufgesetzt, haben das halt in Miro gemacht und dort uns überlegt, wie können wir am besten rangehen. Und ja, zuerst haben wir das Team so ein bisschen eingestimmt, dann das Modell vorgestellt. Denn das Vokabular ist an der Stelle halt wichtig, dass alle tatsächlich drüber reden können. Dann haben wir den offiziellen Fragebogen von Lencioni benutzt. Ne, die Fragen sind tatsächlich auch sehr, sehr schön gestellt, finde ich. Also sie bringen doch schon das zum Vorschein, was da tatsächlich auch rauskommen soll, ohne dabei direkt zu sagen, es geht hier um Accountability. Ja, es gibt da zwei verschiedene Fragebogen in diesem Buch Overcoming the Five Dysfunctions of a Team. Da ist der verkleinerte Fragebogen drin. Ich glaube, 15 Fragen sind das. Die sind nicht ganz so aussagekräftig. Es gibt aber auch noch quasi eine Bezahlversion mit mehr Fragen. Ne? Also der Lencioni, der lässt sich da nicht lumpen. Der versucht da noch ein bisschen was rauszuholen. Und die haben wir dann tatsächlich benutzt. Genau, in dem Workshop wird dann der Fragebogen durchgesprochen. Das Team kriegt halt Zeit, den auszufüllen und danach werden die Ergebnisse in so eine Excel-Tabelle quasi reingemacht, so dass man gucken kann, ja, wo sind in dem Team die größten Abweichungen? Ja, also das ist ein Punkt, über den man gut sprechen kann, wenn einzelne Leute halt etwas ganz anders sehen als der Rest des Teams. Und natürlich, ja, wie ist der Gesamtwert im Vergleich zu den anderen Werten? Das heißt, wo sieht das Modell punktemäßig die größten Schwierigkeiten? Und die Idee war dann, im Team erstmal zu schauen, wo glauben wir denn, dass wir vielleicht ein Problem haben? Und wir wollten da dann das Commitment abholen an der Stelle, dass der Scrum Master sich darum kümmern kann, eben auf dieser Ebene zu arbeiten. Das heißt, wenn zum Beispiel Vertrauen das Problem ist, dass man dann einen Workshop für Vertrauen nochmal aufsetzt. Oder bei Konflikten, dass man dann vielleicht entsprechende weitere Schritte unternehmen darf. Nachdem wir das Commitment dann haben von den Teams, konnten wir uns halt als Scrum Master dann überlegen, was sind denn tatsächlich Probleme, die hier auftreten, sodass wir uns auch überlegen konnten, was sind denn Anschlussformate, die wir hätten machen können, ne, oder gemacht haben. Des Weiteren ist natürlich auch die Idee gewesen, dass die Teams untereinander kommunizieren. Deswegen haben wir das mehr oder weniger gleichzeitig gemacht. Erstens, um halt Verzerrungen zu vermeiden, aufgrund von Schwankungen in der Organisation jetzt, dass vielleicht einen Monat mal die Leute schlecht drauf sind und da niedrige Ergebnisse rauskommen, dann will man natürlich auch, dass die zeitlich möglichst nah beieinander liegen. Aber die Idee war vor allen Dingen, dass die Teams sich auch drüber unterhalten können und so ein bisschen feststellen können, ne, wie verstehen die anderen Leute dieses Modell und ne, einfach ein bisschen drüber reden können. Und dadurch natürlich auch so ein bisschen die Wirkung in die Organisation zu haben, dass man im größeren Rahmen darüber spricht. Ne. Nachdem wir diese...
Darf ich kurz eine Frage dazu stellen? Also ihr habt, nur dass ich das verstehe, ihr habt sozusagen diese Fragebögen im Team ausgefüllt und dann erhält man pro Team praktisch so eine Art Auswertung, die dann aber nicht mehr auf den Einzelnen zurück sich schließen lässt, sondern das dann sozusagen das Gesamtergebnis des Teams darstellt. Genau.
Also wir haben das quasi anonymisiert in so einem Excel gemacht, ne? Also über Microsoft Forms die ganzen Fragen umgesetzt und dann kannst du so ein Excel dir da runterladen. Das konnten wir dann in unser Excel mit reinkopieren als Tab und dann wurde quasi gezeigt, ne, was die verschiedenen Fragen jeweils zu bedeuten haben. Das wurde zusammengerechnet in so eine Art Diagramm gepackt, von wegen, hey, hier ist der größte Ausschlag oder ne, hier ist jemand ganz weit von der Standardmeinung abgewichen. Das waren dann so Sachen, die farblich hervorgehoben wurden. Und innerhalb des Workshops haben wir dann quasi auch darüber gesprochen. Ne? Also von wegen, was ist die größte Abweichung hier und wo sieht das Modell hier offensichtlich das Problem und was denkt ihr darüber?
Und dann, da habe ich gerade vielleicht nicht aufmerksam genug zugehört, dann habt ihr diese Ergebnisse aber schon verglichen und zwischen den Teams. Also wo, weil du gerade mit dem Thema Vertrauen, also das Ergebnis habt ihr dann schon miteinander, habt ihr euch gegenseitig gezeigt und besprochen.
Genau, also wir haben natürlich jetzt nicht gemacht, hier das Team ist besser als das Team, ne, weil das innerhalb des Teams natürlich sowieso andere Skalen sind am Ende, mit denen die Teams rechnen. Aber wir haben schon uns zusammengesetzt und geguckt, wo sehen denn die Teams ihre Probleme? Ne? Sehen sie die eher beim Vertrauen, sehen sie die eher bei den Konflikten oder beim Commitment oder was weiß ich wo? Um dann halt sagen zu können, ja, wir haben hier eine Häufung zum Beispiel bei Accountability und bei den Konflikten. Ne? Und dann sind das zum Beispiel Sachen, wo wir uns im Nachhinein sagen können, okay, dann sollten wir vielleicht mal einen gewaltfreien Kommunikationsworkshop aufsetzen oder sowas, ne, damit das mit den Konflikten ein bisschen besser wird und damit auch das, ne, wenn ich jemanden drauf anspreche, dass der was falsch gemacht hat, damit ich das auf eine Art und Weise tue, dass dem das nicht wehtut und dass ich das auch einfach so machen kann.
Und waren diese Ergebnisse vergleichbar? Also, weil du es jetzt gerade so beschrieben hast, also war das so, dass man sofort gesehen hat, okay, alle Teams haben ähnliche Herausforderungen oder war das komplett unterschiedlich?
Schön wäre es gewesen, sag ich mal so. Ne? Das hatten wir uns vorher so ausgedacht, aber es hat natürlich nicht gepasst. Ne? Die Teams haben da schon sehr unterschiedlich interpretiert, was da ihre Probleme eigentlich sind. Das hat auch mit diesem Pyramidenmodell zu tun. Das Pyramidenmodell sagt ja, wenn mein Vertrauen nicht gut funktioniert, dann wird das oben mit den Results erst recht nicht klappen. Aber wenn jetzt bei den Results oben das negativste Ergebnis ist, dann fragt man sich natürlich, okay, ist das jetzt hier nur diese Ebene das Problem oder liegt das tatsächlich weiter unten in diesem Modell begründet? Und so gesehen ist es dann doch schwierig, tatsächlich drauf zu kommen, was sind die eigentlichen Probleme? Tatsächlich ist es so, dass das Gespräch am Ende den größten Wert ergeben hat. Das heißt, dadurch, dass man überhaupt über diese Themen spricht und darüber spricht, wo könnten wir denn ein Problem haben, dadurch kommt eigentlich im Gespräch sehr klar rüber, ne, wo das Team sich sieht und wo es eher keine Probleme sieht und wo es vielleicht dran arbeiten möchte.
Und das möchte ich nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, der große Wert ist das Gespräch, ist der Prozess, der Austausch, nicht das Ergebnis, weil selbst psychologische Fragebögen kann man immer noch kritisieren, aber da werden Tausende, also ich durfte mal mitwirken, wie so ein psychologischer Fragebogen erstellt wurde, da werden Tausende von Menschen befragt, da wird immer und immer wieder getestet, wenn man die Fragen umkehrt, kommt das Gleiche raus, welche Fragen hängen miteinander zusammen, aber sind die auch getrennt genug voneinander, also da wird ein Riesenaufwand getrieben und wer weiß, wie solche Fragebögen, ich kenne jetzt diesen Entstehungsprozess nicht, den ihr angewendet habt, aber das ist meistens so, dass sich Menschen hinsetzen und sagen, was könnte man denn dazu fragen und man dann also nicht davon ausgehen darf, dass das irgendwie ein vielfach statistisch getesteter Fragebogen ist, wo dann am Ende eine gute Diagnose rauskommt, sondern ich würde sogar so weit gehen, es ist völlig egal, was rauskommt, selbst wenn man das Gefühl hat, dieses Ergebnis bildet überhaupt nicht das Gefühl ab, was wir als Team haben, ist das doch ein toller Einstieg, drüber zu reden und zu sagen, was bedeutet es denn für uns, dass hier dieser Fragebogen sagt, Vertrauen ist unsere größte Herausforderung und wir empfinden das gar nicht alle so. Diese Offenheit muss man nur haben. Ich habe dann manchmal schon erlebt, dass wenn man das nutzt, dass dann Teams sagen, naja, eigentlich erleben wir das gar nicht als Problem, aber wenn der Bogen das sagt, werden wir da schon was haben. Ja, und diese Gefahr, die möchte ich, also dass man dann sozusagen ratlos vor dem Problem sitzt und denkt, aber man müsse es bearbeiten, weil es vielleicht im Unbewussten schlummert. Das sollte man nicht haben, sondern ich bin total bei dir. Das Spannende ist der Reflexionsprozess drumherum und da sind wir genau bei dem Punkt, Martin und ich haben das auch schon in diversen Folgen besprochen, weswegen auch Führungsleitbilder oder Unternehmenswerte Sinn machen. Nicht, weil das, was dort steht, die Wahrheit ist, sondern weil der Diskussionsprozess dorthin, was verstehen wir eigentlich unter Vertrauen? Was heißt für uns Commitment? Das ist das Spannende und dafür braucht man, da bin ich total bei dir, eine prägnante Sprache. Wenn jeder erst 27 Word-Seiten aufschreiben muss, was er oder sie unter irgendwie guter Teamarbeit versteht, dann wird man das nie übereinander bringen. Mit 5 prägnanten Begriffen oder Sätzen kann das dieses Modell tun. Man darf eben nur nicht, und ich wiederhole mich jetzt, und zwar auch das letzte Mal, davon ausgehen, dass das ja danach dann eine feste Diagnose ist und man dann auf jeden Fall in diesem Testergebnis die Wahrheit findet.
Ich finde, das sieht man auch ganz gut an den an den Lösungen, die Lencioni verspricht. Ne? Wenn man zum Beispiel guckt, was soll man denn machen, wenn kein Vertrauen da ist, da schlägt er vor, dass man so einen Myers-Briggs-Persönlichkeitstest macht mit dem Team, um den dann irgendwie, ne, um drüber zu sprechen und so weiter. Und das ist auch eine gute Idee, wenn man nur drüber sprechen will. Aber ich habe das tatsächlich auch schon erlebt in einem Team, dass einer sich dann auf seinen Persönlichkeitstyp, den er da rausgefunden hat, voll festgelegt hat, ne, obwohl der ja wirklich nicht wirklich valide ist. Ne? Das ist ja eher so eine Art Horoskope lesen und hat wenig mit der tatsächlichen Genetik zu tun. Das heißt, das passt irgendwie auf jeden und ja, das ist, glaube ich, die Herangehensweise bei dem Lencioni. Aber wenn man weiß, dass es tatsächlich ums Gespräch geht und um die Reflexion geht, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache.
Und noch ein letzter Punkt, Entschuldigung, Martin, ich fall dir schon wieder ins Wort. Das ist nicht unser Thema heute, aber ich würde sogar auch so weit gehen zu sagen, dass es vermutlich auch gar nicht so wichtig ist, was man für eine Persönlichkeit hat, weil wir und wieder mal der Systemiker, wir uns in einem bestimmten Umfeld so verhalten, weil es der Kontext nahelegt. Und selbst wenn ich eine total extrovertierte Person bin, es Teams gibt, wo ich einfach keine Lust habe, was zu sagen und andersrum total Introvertierte zum Glänzen kommen, wenn sie den entsprechenden Kontext vorfinden. Also das ist ja das, was wir immer wieder predigen. Die Individualpsychologie ist total relevant, wenn man sich damit selber auseinandersetzen will. In Organisationen ist mindestens so wichtig, in welchem Kontext man sich bewegt.
Jetzt hat das Team ja auch richtig was gelernt dabei. Über sich, über eine gewisse Sprache. In den darauffolgenden Meetings, Retrospektiven, hast du da gemerkt, dass da irgendwas passiert ist mit dem Team?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das natürlich in den nächsten Retrospektiven auch immer wieder benutzt. Ne? Das heißt, das Ergebnis konnte ich sehr schön abfotografieren und immer neben die Retrospektiven packen und dann auch immer wieder dazu anregen, drauf zu sprechen. Ne? Gerade wenn irgendwelche Probleme aufkommen in den Teams, dann kann man sagen, und in welche Stufe des Modells passt das? Und dann merken sie alle ganz schnell, okay, ja, das ist tatsächlich wieder so ein Accountability-Problem. Ne? Da haben wir denjenigen nicht drauf angesprochen und das verortet dann diese ganzen Probleme auch ganz gut, ne? Sodass das Team so ein bisschen verstehen kann, wo kommt das her? Und das motiviert dann natürlich auch, dass man entsprechende Anschluss-Workshops dafür nochmal macht, ne? Um speziell diese Probleme herauszuarbeiten. Also hat sich was verändert.
Okay, wenn ich jetzt mit meinen Teams, wie auch immer, mit meinem Kreis an Scrum-Mastern auch so etwas durchführen würden wollte, was gibst du damit? Welche Herausforderungen gibt es da?
Es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Und zwar erstens sind diese ganzen Fragebögen hinter einer Paywall dahinter. Das ne, kostet dann irgendwie so 500 Euro oder sowas, es sei denn, man
wie findet, bitte?
Ui. Es sei denn, man findet so ein LKW, wo das runtergefallen ist. Zwinker, zwinker. Aber wenn man das gemacht hat, also ich würde schon empfehlen, den großen Fragebogen zu nehmen. Aber es sind natürlich auch andere Probleme da. Das heißt, wenn man das mit über viele Teams machen will, ist das erstmal ein logistischer Aufwand. Ne, da muss man erstmal gucken, dass die Teams das auch relativ zeitnah durchführen können oder in einem gemeinsamen Zeitrahmen durchführen können. Und gerade wenn man mit Widerstand rechnet, ne, es geht ja um Themen wie Vertrauen und da ist Widerstand nicht weit, muss man halt aufpassen, dass man immer gleich mehrere Termine plant, denn sonst ziehen sich da Teams aus der Verantwortung. Außerdem ist natürlich eine Absprache mit dem Management notwendig, denn das ist schon ein ganz schön großer Zeitaufwand, sowas über viele Teams auszurollen, ne, und das auch vorzubereiten und so. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Management eher begeistert davon war, dass man das machen wollte, ne, weil dem kann man das Modell auch erklären. Die sehen dann auch, ja, das könnte hier ganz gut helfen, also mach das mal. Und das Modell ist an sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen rekursiv. Das heißt, es geht um Vertrauen in diesem Modell. Und man muss natürlich auch das Vertrauen vermitteln, dass man dieses Modell jetzt nutzen kann, dass die Daten nicht in die Hände des Managements geraten und so weiter. Das heißt, eigentlich ist schon Vertrauen nötig, um das tatsächlich machen zu können. Und dann ist es schwierig, diese unterste Ebene tatsächlich zu identifizieren.
Ja, ja, als jemand, der viel ähnliche Prozesse in Organisationen durchführt, will ich nochmal dieses Thema Management unterstreichen. Ich halte das auch immer für sehr wichtig und das ist auch immer eine Voraussetzung dafür, wenn ich sowas mache, dass es einen klaren Auftrag gibt. Also jetzt nicht nur, weil man da Zeit blockt, das ist das eine, sondern auch, weil ja irgendwas mit den Ergebnissen passieren muss und man sonst immer wieder diese Situation hat, dass Teams dann wirklich auch mit Kreativität und Begeisterung Lösungen entwickeln, das dann an das Management rangetragen wird und die dann sagen, habe ich ja nie bestellt. Mhm. Ja, und dann ist das ganz schnell vorbei. Natürlich, das werdet ihr auch gemacht haben, ist immer so einerseits Dinge zu erarbeiten, die man selbst die im eigenen Einflussbereich sind, was man selber tun kann, aber wir haben es ja eben schon angedeutet, gerade wenn es über teamübergreifende Zusammenarbeit geht, dann wird man auf organisationsstrukturelle Fragestellungen stoßen. Und das ist einfach frustrierend, wenn die dann immer im Nichts versanden.
Vielleicht auch je nach Zusammenarbeit und Größe des Unternehmens. Vielleicht mal kurz an den Betriebsrat denken, würde ich sagen.
Ja.
Weil wenn der dann hört, der die gehört, da werden Daten erhoben. In dem Fall war es ja nicht so, ne? War nicht nötig, aber... Ja, vielleicht auch mal ganz kurz anklopfen, bevor es dann im Nachhinein rumkommt, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch wichtig, den Menschen zu sagen, also das habt ihr jetzt ja dann, hast du ja ganz früh eingebaut, aber zu sagen, was passiert da, warum muss man das jetzt anklicken und dann eben auch klar zu machen, was passiert mit den Ergebnissen. Also zum Beispiel wird eben nicht im Intranet irgendwie eine Rangliste veröffentlicht oder irgendwie so, ja, sondern wie man das benutzen will, weil das ist ja doch, genau wie du sagst, immer dann eine Frage, was passiert damit oder andersrum, wenn man sich unsicher ist, antwortet man halt sozial erwünscht, dass man denkt, also es wäre bestimmt gut, wenn wir hier 5 Punkte hätten, das sieht dann besser aus, aber nicht so, wie man es wirklich fühlt.
Und man sollte auch nicht vergessen, dass man dann natürlich dran anschließen muss. Ne? Mit so einem Workshop ist es nicht getan. Wenn man jetzt festgestellt hat, wir haben ein Problem, dann muss man natürlich auch gucken, wie gehen wir da ran. Aber gerade da, wenn man sowas über verschiedene Teams macht und eben in Zusammenarbeit mit anderen Scrum Mastern, dann ist man bestens aufgestellt, um diese Probleme tatsächlich auch lösen zu können.
Ja, stimmt. Sonst ist es wie wenn man beim Arzt hören würde, ich habe folgende Diagnose erkannt, auf Wiedersehen. Genau. Würde man dann schon noch gerne wissen, was man dagegen tun kann oder damit weiter tun soll. Ja, ja, vielen Dank, Tim. Ich habe tatsächlich noch mal einiges mitgenommen. Einmal so diese Idee, der Prozess ist wichtiger als das Umfrageergebnis, aber ich fand es auch nochmal total spannend, so rein handwerklich. Wie habt ihr das gemacht mit so vielen Teams auf so einer Ebene, mit so einem gemeinsamen Modell? Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen als Inspiration dient, wenn mal sowas ansteht, sich das nochmal anzuhören und vielleicht mal selber damit zu starten. Es muss ja nicht dieses Modell sein, aber zu sagen, ich nehme mal so ein Modell und wir arbeiten da teamübergreifend dran. Ich fand das eine sehr schöne Idee. Vielen Dank für deinen Input und auch nochmal so die Herausforderungen, auf was man achten sollte.
Ich danke euch.
Tim, vielen Dank und schön, dich mal wieder gesehen und gesprochen zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.